Mein Tipp ist tatsächlich, lest Romane, nicht Fachliteratur. Lest auch Belletristik. Meinetwegen auch das. Bei Fantasy bin ich ein bisschen raus. Aber lest Geschichten über das Leben. Und die sagen euch, wie Beziehung geht. Oder auch, wie Beziehung scheitert. Aber Bücher erzählen euch etwas über euch. Und deswegen taucht ab in Geschichten und ihr werdet besser im Leben und ihr werdet besser in der Führung. Was auch immer besser dann heißt.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Wiederholungstäter. Ein Mann, der in diesem Podcast schon mal zu hören war. Und eigentlich ist er aber viel mehr als das. Er ist nämlich ein echter Dauerbrenner, denn er ist der Mann hinter den Führungsgefühlen. Mein Produzent von der Podcastbude. Herzlich willkommen, Thomas Wischnewski.
Hallo Christiane, schönen Dank für die Einladung.
Ja, ich musste dich, es ist jetzt, okay, wir beginnen mit einem Fake. Vielen Dank für die Einladung.
Naja, ich wollte höflich sein.
Okay.
Vielleicht das letzte Mal für die nächste Stunde.
Ja, das klingt vielversprechend. Gut, vielleicht erklären wir den Leuten überhaupt erstmal, was wir hier tun und was wir heute vorhaben. Denn Thomas, du bist als Produzent derjenige, der mich in allen Podcast-Belangen unterstützt, der technisch die Fäden in der Hand hält. Du schneidest alle Folgen, das heißt, du bist im Hintergrund tatsächlich immer am Ball. Und vor das Mikro kommst du dann, wenn deine Perspektive als Podcast-Experte gefragt ist. Das haben wir zum Beispiel mal gemacht, ich glaube, zu Beginn der zweiten Staffel, als wir darüber so ein bisschen Einblick gegeben haben, wie so ein Podcast entsteht und was da hinter den Kulissen passiert. Und heute machen wir das, weil die Führungsgefühle Geburtstag haben und ein Jahr alt werden. Wir haben uns gedacht, es wäre ein geeigneter Zeitpunkt, einmal all die Fragen zu beantworten, die man sich so stellen kann. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat niemand Fragen gestellt. Wir machen also keine FAQ-Folge. Wir haben uns überlegt, wir machen eine NAQ-Folge, eine Never Ask Questions-Folge, eine Folge über Fragen, die zwar niemand gestellt hat, die man aber wunderbar hätte stellen können.
Wenn ich da mal einhaken darf, wer weiß, ob die Fragen sich nicht Leute schon gestellt haben.
Ja, also mir hat sie keiner gestellt.
Genau, sie kamen nicht bei dir oder bei mir an. Das stimmt.
Das heißt, wir stellen uns jetzt Fragen, von denen wir glauben, dass sie für euch da draußen interessant sein könnten. Und welche Frage gehört dazu, Thomas? Welche Frage würdest du stellen?
Ach, ich habe einige Fragen. Natürlich bin ich ein bisschen vorbereitet. Eine Frage wird zum Beispiel: Was machst du eigentlich, wenn du keinen Podcast machst?
Rumsitzen und mich langweilen.
Ich kann das mit ruhigem Gewissen und Herzen sagen, das ist definitiv nicht so.
Stimmt. Also, was mache ich, wenn ich keinen Podcast mache? Wenn ich keinen Podcast mache, bin ich als Beraterin, Trainerin und Führungskräftecoachin unterwegs. Und die ganz große Überschrift zu allem, was ich tue, ist eigentlich alles mit Entwicklung, und ich unterstütze auf ganz unterschiedlichen Ebenen unterschiedlichste Entwicklungsprozesse in Unternehmen. Dabei interessiert mich ganz besonders immer der Teil der persönlichen Entwicklung von den Menschen in den Organisationen.
Es gibt ja relativ viele im Markt, genau wie Podcasts. Was ist denn deine Fachrichtung oder deine Hauptrichtung? Wo möchtest du denn gerne hin oder beziehungsweise wo bist du und warum bist du da, wo du bist, und machst du auch Meditation? Das ist ja auch mal so ein Thema. Also ich merke das ja selber, ich habe auch im Umfeld Freunde, dann gibt es immer so Diskussionen, oh, ich habe hier ein Problem und Führung und wir haben zwei Fronten, ich kriege das nicht zusammen. Wie ist es bei dir?
Also ich fange mal hinten an. Ja, ich meditiere auch, aber nicht im Beruf, da mediiere ich. Kleiner Tritt ans Knie, Thomas.
Habe ich echt Meditation gesagt?
Du hast Meditation gesagt, aber es ist charmant und du bist nicht der Einzige, dem es passiert. Also.
Aber bleiben wir gleich mal dabei. Meditierst du auch manchmal?
Ja, tue ich.
Siehst du? Also war die Frage doch gar nicht so schlecht.
Hat eine Brücke gebaut zu mir persönlich, stimmt. Ja, hin und wieder meditiere ich auch. Habe das in den letzten Jahren immer häufiger ausprobiert und als sehr wohltuend erlebt. Ich dachte mal, ich könnte das nicht, aber man muss gar nichts können. Man muss sich einfach nur still hinsetzen oder hinlegen. Und dann geht's ganz einfach. Und man darf sogar dabei einschlafen.
Das wäre genau nichts mein Ding. Also einschlafen ja, aber alles andere nein. Einfach ruhig sitzen und nichts tun.
Herrlich. Nee.
Ja, da muss ich mich nochmal ranwagen.
Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, also Meditation, check, Haken dran, mediiere ich auch? Theoretisch ja, bin auch ausgebildete Mediatorin. Das heißt, ich unterstütze auch in der Konfliktmoderation, mache auch Trainings zum Thema Konfliktmanagement. Ich gestehe die Trainings zum Konfliktmanagement und auch Konfliktberatung, also das Gespräch mit einzelnen Personen, die sich in einem Konflikt befinden. Das fällt mir leichter als die Mediation wirklich mit den unterschiedlichen Konfliktparteien. Das ist auf der einen Seite super spannend, auf der anderen Seite was, was wahnsinnig viel Energie kostet, jedenfalls mich wahnsinnig viel Energie kostet, weil es gilt, die Distanz zu wahren und allparteilich zu bleiben. Das finde ich echt anstrengend. Deswegen gestehe ich, reiße ich mich nicht um solche Aufträge, aber es passiert einfach immer wieder, dass man dann doch da landet, dass die Situation, eine Teamdynamik sich so darstellt, dann ist man mittendrin und dann habe ich das Handwerkszeug dafür, auch mit solchen Situationen umzugehen. Was hast du noch gefragt? Ob ich einen Schwerpunkt habe?
Genau.
Naja, also grundsätzlich ist der Schwerpunkt, ich sagte ja, die große Überschrift ist das Thema Entwicklung und der Schwerpunkt ist dann das Beziehungsgeschehen, das kann man sagen. Also wie können Menschen in Organisationen gut zusammenspielen? Wie können Arbeitsbeziehungen gut gestaltet werden? Und zwar so, dass Entwicklung möglich wird. Und das, wie gesagt, findet dann auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Also entweder geht es um eine große Organisationsentwicklung und dann muss überlegt werden, wie kann sowas überhaupt planerisch angegangen werden und wie sollte idealerweise mit wem, mit welchen Stakeholdern wie gearbeitet werden, wie können da Beziehungen gestaltet werden. Das spielt sich im Rahmen von Teamentwicklung ab, wenn es darum geht, wie kommen Menschen in unterschiedlich großen Teams gut zueinander und wie sind die gut miteinander arbeitsfähig. Aber das ist auch immer wieder ein Thema in den Führungskräfte-Coachings, die ich mache, wenn es tatsächlich darum geht, wie gehe ich mit MitarbeiterInnen um, die mir vielleicht jetzt nicht super sympathisch sind oder die offensichtlich eine ganz andere Einstellung zur Arbeit haben als ich. Wie gehe ich mit einem Feedback um, was ich als schwierig empfinde? Oder eben, wie gehe ich mit einer kniffligen, konfliktären Situation um? Wie gestalte ich meine Rolle? All das ist da das Thema. Aber was für mich im Hintergrund steht, ist immer, wie kann insgesamt eine Entwicklung stattfinden und zwar so, dass es den Menschen gut geht, dass das lebendige und stabile Beziehungen sind.
Okay.
Das ist das Thema.
Und warum? Also du hast einen richtigen Abschluss gemacht, du hast studiert und warum bist du Coaching geworden? Warum glaubst du, dass das deine Berufung ist und das ist deine Berufung? Ich habe jetzt, weiß nicht, wie viele Folgen mit deinen Gästinnen gehört. Du bist dafür gemacht zu coachen. Also das ist meine persönliche subjektive Wahrnehmung. Aber warum bist du auf die Idee gekommen, Coaching zu werden? Warum nicht zum Beispiel HR?
Oh.
Also zu sagen, ich gehe in den Konzern, mache mir ein schönes Leben. Du hast Jura studiert, HR, Jura, Menschenführung. Das ist ja alles so ein bisschen...
Du meinst, hat eigentlich gar nichts damit zu tun?
Ja.
Also ich fange mal vorne an. Also ja, ich habe Jura studiert und ich habe das erste Staatsexamen gemacht. Ich habe aber nicht nur Jura studiert, ich habe auch Religionspädagogik studiert und eine Ausbildung zur Gemeindereferentin. Und auch da ist ja schon die Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Und ich habe für mich festgestellt, dass der rote Faden der ist, dass es sowohl bei der Juristerei als auch bei der Religionspädagogik und dahinterliegend bei der Theologie am Ende des Tages immer darum geht, dass aus einer bestimmten Perspektive drauf geguckt wird, wie sich menschliches Zusammenleben gestaltet. Und zwar so, dass es möglichst gut gelingen kann. Also das ist für mich tatsächlich der rote Faden, der sich durchzieht. Wie gesagt, aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Juristisch gesehen geht es um Ansprüche und Gegenansprüche. Theologisch betrachtet ist die Frage, wie ist das Verhältnis zu dem, was man dann Gott nennt und was wiederum macht das mit dem Zusammenleben von Menschen? Ich finde spannend, wie Menschen miteinander klarkommen und wie die ihre Beziehungen gestalten. Und ich bin auch neugierig. Also ich möchte einfach ganz viel über Menschen wissen und ich möchte ganz viel wissen über das, was dahinter liegt. Und ich möchte ganz viel darüber wissen, was alles möglich ist, wenn man zusammenwirkt. Das ist jetzt vielleicht noch nicht der Grund, warum man coachen wird. Das hat sich tatsächlich so ergeben. Also auch dieser ganze Weg mit den Studien, das war nicht geplant im Vorfeld, ich mache erst das eine und ich mache das andere, sondern es haben sich bei mir immer wieder verschiedene Türen geöffnet. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich bestimmte Wege nicht weiterverfolgen will, dann ist eine neue Tür aufgegangen. Und so war das auch, als ich in der pastoralen Arbeit war, also in der Kirchengemeinde, wirklich als Seelsorgerin gearbeitet habe. dass ich irgendwann dachte, okay, da führt mich mein Weg nicht weiter. Es tat sich eine andere Tür auf durch einen Mentor und der hat mich irgendwie mit diesem Beratungsfeld in Berührung gebracht. Und so bin ich dann da reingerutscht und was man dann so tut. Dann habe ich bei einem Beratungsunternehmen angefangen zu arbeiten, habe eine Beraterausbildung gemacht, eine Mediatorenausbildung gemacht und irgendwie hat es sich dann so entwickelt und so ergeben, dass ich als selbstständige Beraterin da gelandet bin und das jetzt seit mittlerweile, ich muss immer rechnen, ja, 18 Jahren ungefähr mache.
Okay, du hast gerade gesagt, neugierig, Menschen, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir jetzt in einer Podcast-Serie reden, die du entwickelt hast, die du gerne machen wollen würdest. Ist das der auch der Grund für den Podcast? Ist das etwas, wo du sagst, vielleicht war das auch ein Teil meiner Motivation?
Du meinst die Neugier?
Genau, die Neugier auf Menschen, auf andere Sichtweisen, weil das ist ja immer ein stetiger Austausch, den du da in deiner Podcast-Serie Führungsgefühle hast. War das ein Hauptmotivationsgrund, diese Neugier? Oder war das was anderes? Einfach nur.
Du kennst die Antwort, oder?
Das stimmt.
Also, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es war nicht die Neugier. Natürlich war es auch Neugier, aber eigentlich habe ich ein Sendungsbewusstsein. Also ich hatte Lust auf Podcasten, weil ich finde das Format gut, ich mag das gern und vor allen Dingen rede ich gern. Also ich bin nicht nur neugierig und höre gerne zu, sondern ich rede auch selber gern und habe tatsächlich mit diesem Thema insofern ein Sendungsbewusstsein, weil ich wirklich glaube, dass Menschen da draußen, die in Führungspositionen sind, es klingt so komisch, aber also unser Untertitel ist ja Führungskräfte sind auch nur Menschen. So. Und ich glaube wirklich, dass die Leute insofern bedürftig sind, als es denen total gut tut, wenn sie hören, dass es anderen Menschen genauso geht wie ihnen auch. Dass die ganz ähnliche Emotionen durchmachen, dass die ganz ähnliche Nöte haben. Und das ist mir tatsächlich ein Anliegen, also das zuzusprechen und Menschen in Führungspositionen zu sagen, hey, das ist normal, was du da erlebst, das geht anderen ganz genauso. Und es gibt nicht die ultimative, eine für alle passende Lösung, sondern es gibt ganz unterschiedliche Wege, mit solchen Situationen umzugehen, die vielleicht alle als schwierig erleben, aber wo eben jeder eine andere Antwort drauf gibt. Und das ist in Ordnung. Und ich möchte, das ist so viel zum Thema Sendungsbewusstsein, ich möchte einfach deutlich machen, dass es dafür total relevant ist, auf die eigenen Emotionen zu schauen und mit denen in Kontakt zu kommen. Das ist jetzt schon sehr spezifisch das Thema und nicht unbedingt die Frage, warum überhaupt Podcast? Entschuldigung. Aber ja, also ich finde, Podcast ist ein gutes Format dafür. Es macht mir mehr Spaß, als ein Buch zu schreiben. So.
Ja, da habe ich eine Idee, da sollten wir vielleicht nochmal im Anschluss drüber reden. Nein, tatsächlich ist das, was ich meine, diese Neugier ist wichtig, oder Menschen eine Möglichkeit zu geben, zu hören, dass es anderen auch so geht. Ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, die Möglichkeit zu bekommen, darüber zu reden. Das glaube ich, es ist für die Gästinnen auch ein Argument zu sagen, ja, ich komme da gerne hin, ich mache das gerne, weil ich kann da mal drüber reden, wertfreier, als ich es mit einer Kollegin oder Kollegen tun kann. Und ich kann einfach auch mal den Menschen da draußen zeigen, dass ich ein Mensch bin. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Cooler Claim übrigens.
Den haben wir zusammen entwickelt. Ich erinnere mich genau, auf die Schulter klopfen. Ja,
genau.
Ja, ehrlich gesagt, also ja und nein. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich jetzt so auf den Reigen meiner Gästinnen schaue, dass da einige dabei waren, denen das auch wichtig war, sich von dieser Seite zu zeigen. Ich erlebe aber schon auch, dass es immer wieder ein Thema ist, dass Menschen, die aktuell in der Führungsposition sind, sich fragen, was kann ich eigentlich sagen? Also wie weit darf ich aufmachen? Wie offen kann ich sein? Wie verletzlich kann ich sein? Wie angreifbar mache ich mich möglicherweise auch? Und das ist schon ein Thema. Das führt auch dazu, dass es Leute gibt, die zögern. Die, wenn ich eine Anfrage stelle, die dann sagen, ja, grundsätzlich komme ich gern, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Weil es hier bei uns im Team gerade hoch hergeht und da wäre es einfach schräg, wenn ich dann so eine Aufnahme mache, die meine Leute hören. Also das kommt auch vor. Das ist auch ein Grund, warum ich ganz bewusst immer wieder Leute einlade, die aus einer ganz anderen Perspektive auf Führung gucken, die also selber als BeraterInnen oder CoachInnen tätig sind und dann quasi aus zweiter Hand nochmal berichten können, was sie von Führungsmenschen hören. Das heißt, die auch gut berichten können, was erleben wir da und was hören wir da, die aber nicht das Problem haben, dass sie ja irgendwie politisch taktieren müssen oder sich damit angreifbar machen.
Na, natürlich hast du unter deinen Gästinnen auch immer wieder Leute, die natürlich eher politisch antworten. Das ist ja auch okay. Dir gelingt es trotzdem immer wieder. Ich höre den Podcast nicht nur, weil ich ihn schneide, sondern weil ich ihn auch wirklich gut finde.
Ich wusste, warum wir diese Aufnahme machen.
Nein, tatsächlich ist das etwas, und das wurde mir im Laufe der Zeit, wir sind jetzt in der dritten Staffel, wir haben jetzt irgendwie bummelig 35 Folgen aufgenommen und auch schon veröffentlicht. Wir haben auch ein paar Folgen, die noch nicht veröffentlicht sind, die jetzt irgendwann kommen. Und ich habe festgestellt, dass das ein Podcast ist, der in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung unglaublich gut helfen kann, jungen Führungsmenschen. Also Menschen, die nicht vom Alter her unbedingt jung sind, sondern die jung in der Führung sind. Ja, zu hören, ich kann Gefühle zeigen, ich kann mich da äußern, wie handhaben das andere. Das hat ja auch mal so einen angenehmen, ohne dass es gleich lehrreich sein muss mit, ich muss hier diese PowerPoint und das machen und dieses Buch lesen, sondern tatsächlich zu erfahren und zu hören, ja, da gibt's andere Mittel. Oder auch, Leute machen das genau wie ich bin auf einem guten Weg. Ich bin nicht allein auf dieser Welt mit dieser Einstellung. Und deswegen ist dieser Podcast, glaube ich, tatsächlich mit allen Fürs und Widers und mit allen wirklich facettenreichen Gästinnen, die du bis jetzt oder die wir bis jetzt hatten, schon auch immer einen, ich würde es klar empfehlen, hören. Ich meine, ihr hört das jetzt, wenn ihr das hört.
Weitersagen.
Weitersagen, genau. Und das Zweite, was ich habe, und das ist eine Geschichte, das ist vielleicht etwas, was ich auch nochmal anbringen möchte. Das ist ein Podcast. Dieser Podcast ist nicht live. Wir schneiden den Podcast, das von der Herangehensweise. Und wenn du als Gast oder Gästin merkst, ich habe da was gesagt, was ich vielleicht so nicht sagen darf, sagen will, sagen kann oder was ich gerne raus hätte, ist das überhaupt kein Problem. Wir haben das, glaube ich, ein oder zweimal gehabt, dass es ein oder zwei Sätze, Antworten gab, wo es hieß, würde ich ungern machen, würde ich ungern drüber reden. Und dann schneiden wir das natürlich raus. Weil wir wollen niemanden in eine Situation bringen, das ist, glaube ich, das, worum es auch geht, sich hinterher dafür rechtfertigen zu müssen vor Dritten.
Absolut.
Das will ja kein Mensch.
Absolut.
Wir wollen Empfehlungen, keine Rechtfertigung.
Genau. Also vielleicht das auch nochmal zur Ergänzung. Tatsächlich ist es so, wenn sich jemand dafür interessiert, hier als Gast oder Gästin in diesen Podcast zu kommen, in der Regel gibt es ein kurzes Vorgespräch, wo wir uns auch ein bisschen kennenlernen. Ich bereite ein paar Fragen vor, die uns so als Geländer dienen, also die wir nicht eins zu eins abklappern müssen, aber die als Backup da sind und dann entwickelt sich ein Gespräch. Und wenn wir den Aufnahmetermin haben, dann haben wir zu Beginn auch immer noch Zeit, uns ein bisschen warm zu plaudern. Ich erkläre nochmal, oder du, wenn du dich dazuschaltest, nochmal ein paar technische Dinge, die passieren, und sag auch immer wieder genau das, was du gesagt hast. Es ist nicht live. Wenn du das Gefühl hast, du hast gerade Mist geredet, dann mach einfach ein Timeout-Zeichen, dann wiederholen wir die letzten Sätze nochmal. Oder wenn du den Faden verloren hast, können wir einen Break machen und wir wiederholen das nochmal. Und das ist bis jetzt echt selten vorgekommen. Die sich am meisten verhaspelt, bin ich, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, gefühlt, Thomas, wenn wir die Aufnahmen machen, bin ich nicht diejenige, die sagt, Thomas, mach mal kurz ein Timeout, hier müssen wir nochmal anfangen. Oder?
Weil du dieses Tool kennst, also diese Möglichkeit kennst und diese Möglichkeit auch, dich traust einzusetzen. Als Gast ist es immer schwierig zu sagen, glaube ich. Hm. Weil man sich auch vielleicht gar nicht bewusst ist, dass man gerade was gesagt hat, was man vielleicht nicht so sagen wollen. Und für dich ist es halt einfacher zu sagen, komm, das war jetzt von mir komplett falscher Zug. Passiert selten, ihr hört es da draußen nie, weil das ja immer rauskommt. Es ist wirklich vielleicht 5% der Podcast-Folgen, die du aufgenommen hast. Du wirst denn schon Vorfeld hieß, wenn du schneidest, da hinten kommt ein Teil. Aber du moderierst das ja auch immer sehr schön an. Thomas, hier bitte schneiden, ich steige nochmal ein. Was ich damit sagen will, ist, dieser Podcast nutzt die Möglichkeiten, die ein Podcast hat, nämlich wir können alles nochmal schneiden, anpassen. Wir nehmen jede Gefahr, jede noch so strittige Situation raus. Aber ich finde das toll, wie deine Gästinnen antworten das, was sie wollen. Ich hatte selten das Gefühl, dass da so Antworten sind, wo man dann ausweicht, wo man dann merkt, so, da will man vielleicht gar nicht tiefer reingehen. Na,
echt? Hattest du nicht das Gefühl?
Nee, weil ich es gut geschnitten habe.
Also,
Entschuldigung.
Ja, sorry, ich spoilere das aber jetzt. Also ich kann mich gut erinnern an die allererste Aufnahme mit dem Alex Gießen, den ich gut kenne, jahrelang, ist ein alter Freund von mir. der eigentlich das Prinzip auch verstanden hat und der mich echt hat abtropfen lassen. Also der bestimmte Emotionen, der ist einfach nicht drauf zu sprechen gekommen. Und es passiert schon immer mal wieder, dass die Leute halt unterschiedlich stark bereit sind, in die Tiefe zu gehen. Und für mich ist es dann tatsächlich ein Balanceakt. Also auf der einen Seite möchte ich das respektieren. Das ist ja kein Live-Coaching in dem Sinn, was wir da machen. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich schon auch eine Hörerinnenperspektive einzunehmen und dann doch nochmal nachzufragen, um Dinge rauszukitzeln. Aber was mir ganz wichtig ist, das ist kein Podcast, und zwar ganz bewusst kein Podcast, der eine Ratgeberqualität haben soll. Also vielleicht hat er sie, hoffentlich hat er sie an manchen Stellen, aber es ist ganz bewusst nicht gestrickt im Sinne von, hier gibt's die 10 ultimativen Tipps für. Das heißt, wer hier als Gästin kommt, ist nicht eingeladen, um jetzt die 50 besten Führungsweisheiten von sich zu geben und davon zu berichten, wie die absolut grenzgeniale Führung funktioniert. Darum geht's null. Also es geht mir null darum, das ist gute Führung, das ist schlechte Führung, sondern es geht mir darum herauszuarbeiten, wie geht es Leuten in der Führungsrolle? Was machen die, um mit dieser neuen Situation umzugehen? Oder was machen die, um mit Situationen umzugehen, die wie das Murmeltier, was täglich grüßt, immer wieder kommen und immer wieder nerven? Ob das dann gut oder schlecht ist, das ist überhaupt nicht an mir, das zu beurteilen. Ich habe vielleicht eine Meinung dazu, aber darum geht's nicht. Ja, und natürlich gibt's auch immer wieder Dinge, es wird demnächst eine Folge kommen mit einer jungen Führungskraft. Da würde ich sagen, 1:1 anhören, da stecken so viele Tipps drin, wie man es machen kann. Also diese Qualität, wie gesagt, die kann es haben. Das ist aber nicht das Ziel dieses Podcasts, weil ich das nämlich manchmal von Gästinnen gefragt werde. Aber ich verstehe gar nichts von Führung, muss ich mir da theoretisch noch was drauf schaffen? Nein, bloß nicht. Also darum geht es nicht. Darum geht es nicht.
Das ist keine Lehrveranstaltung.
Genau. Jetzt habe ich glatt vergessen, was ich dich fragen wollte. Du hast mich so reingezogen in dieses Gespräch eigentlich.
Das ist etwas übrigens, was ich noch ganz kurz zu Alex anmerken möchte. Ah. Wenn man die erste Folge hört, wenn man die Folgen sich jetzt anhört, die letzten 10, 15, 20, ich glaube, es klingt dir jetzt besser. Es würde dir auch bei Alex besser gelingen, vielleicht was rauszubekommen. Wobei der war schon sehr straight, auch mit dem Ambiente, das ist eine ganz andere Geschichte. Das sind so Dinge, die brauchst du für einen Podcast. Also jemanden, der diese Gefühle, es geht ja um Gefühle, du musst ja mit den Menschen auch ein Vertrauen aufbauen. Du musst die Menschen dazu auch ja auch bringen, mit deiner Frage, mit deiner Einfühlsamkeit, mit deiner Herangehensweise, sich zu öffnen. Weil wenn du mich jetzt fragst, wie ich mich gerade fühle, ja, meine Antwort ist, super, ich habe jetzt beide Daumen hoch gezeigt. Ich bin der echte Podcast-Profi. Ich antworte mit Bildern. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich dafür qualifiziert, diesen Podcast zu machen. Und das habe ich schon gemerkt. Und da bin ich wieder sehr eigenlobmäßig unterwegs. Wer mich kennt, weiß, dass das ein Stilmittel von mir ist. Ein angebrachtes Stilmittel.
Entschuldigung.
Ja, ich muss selber lachen. Dass du das drauf hast, den Menschen so nahe zu kommen, dass sie dir vertrauen und offen und ehrlich mit dir reden.
Das klingt jetzt, also danke, ich nehme das gerne an als Kompliment. Es hat aber ein leichtes Geschmäckle von Manipulation, ne? Also das ist
Nein, das meine ich gar nicht. Das meine ich ja, das ist ja genau der Punkt. Aber wie viele Talkshows gibt es, wo wird eine Frage gestellt, während der Gast oder die Gästin antwortet, guckt der Moderator auf seinen Moderationszettel und stellt die nächste Frage. Du hast das einleitend gesagt. Wir wollen halt irgendwie so ein paar Fragen, also never ask questions stellen.
Von denen ich übrigens ganz viele auf dem Zettel habe, zu denen du mich nicht kommen lässt, aber ist okay.
Und ich versuche das gerade zu verhindern. Dann fangen wir doch mal an. Stell deine Fragen.
Nein, naja, ich hätte jetzt tatsächlich die Frage, weil du gerade gesagt hast, was brauche ich denn fürs Podcasten und was nicht. Also die eine Frage ist, was qualifiziert mich eigentlich dafür? Und meine spontane Antwort wäre nichts. Erstmal, also jedenfalls keine Ausbildung. Und meine Frage an dich wäre, was würdest du denn sagen, was qualifiziert Menschen dafür, einen Podcast zu machen, beziehungsweise wo und wie kann man das lernen, Podcast zu machen?
Oh, das ist eine sehr umfangreiche, in meiner Antwort sehr umfangreiche Frage.
Also, fass dich kurz.
Ich gebe mir Mühe. Also was braucht es? Es braucht Motivation. Habe ich die Lust und habe ich die Motivation, so einen Podcast zu machen, mit dem Bewusstsein, warum will ich diesen Podcast machen? Was ist mein Ziel? Will ich irgendwie Fame? Will ich irgendwie, keine Ahnung, Geld verdienen? Gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten der Motivation. Diese zwei Punkte sind schon mal so die Basis. Das dritte ist, ich brauche ein Sendungsbewusstsein. Also wenn jemand bist, so wie ich, der ein bisschen undeutlicher spricht, der ein bisschen nuschelt. Ich habe ein unglaubliches Sendungsbewusstsein. Ich habe aber die Selbsterkenntnis, dass ich als Podcast-Host nicht geeignet wäre, weil ich viel zu präsent wäre. Das heißt also Raum lassen. Als Moderator musst du den Gästen Platz lassen. Also die eigene Eitelkeit nach hinten stellen. Und es braucht Planung, es braucht eine Strategie, es braucht Inhalte, es braucht Gäste und ein Konzept, es braucht ein Marketing, Social Media. Also das ist schon sehr zeitintensiv. Mhm. Du weißt, wovon ich spreche. Da hat sie am Anfang gesagt, ich habe nicht so viel Zeit dafür.
Habe ich auch nicht. Weil
ja, und deswegen,
siehe Frage 1, eigentlich mache ich was ganz anderes.
Genau. Und die Basis ist eigentlich das Entscheidende, dass du eine Idee hast, die sich auch über eine Serie zum Beispiel trägt. Also ich jetzt als Thomas, meine Idee könnte sein, ich rede über mich selbst. So, das würde sich wahrscheinlich über 2000 Folgen locker tragen.
Aber es ist eine super Idee, also könnte ich auch.
Ja, das können leider auch zu viele, die Podcasts machen und die zu wenig den Raum für andere lassen. Was befähigt mich überhaupt dazu, über dieses Thema zu sprechen? Mhm. Ist mein Thema breit genug, dass sich dafür auch Leute interessieren? Und gibt es schon andere Podcasts zu diesem Thema? Also es gibt ja aktuell 30.000 aktive Podcasts in Deutschland. Aktiv bedeutet, innerhalb der letzten 90 Tage mindestens eine Episode veröffentlicht. Mhm. Das war zu Corona-Zeiten war das viel mehr. Naja, die Leute hatten Zeit. Und da sieht man auch wieder diesen Zeitfaktor. Sie hatten Zeit, sie haben Podcast gemacht. Dann kamen die anderen Dinge und haben sie gemerkt, funktioniert nicht. Ich habe diese Zeit nicht oder es trägt sich nicht, meine Idee ist zu Ende.
Ich würde gerne mal einhaken, weil du gerade gesagt hast, es muss ein Thema sein. Also ein Sendungsbewusstsein, ich muss mich auskennen mit dem Thema und es muss eins sein, was die Leute auch interessiert. Woher weiß ich, was die Leute interessiert? Es ist tatsächlich für mich eine große Frage. Also es ist ja reine Spekulation. Wir müssen jetzt mal ehrlich sein, ich habe ja keine Marktforschung betrieben, sondern ich habe meine Erfahrungen als Coachin genommen und habe gedacht, okay, das sind Themen, an denen ich auch immer wieder lang komme und das sind Nöte, die ich höre, ein Bedarf, den ich höre und darauf würde ich gerne eine Antwort geben. Aber das ist ja nicht, wie soll ich sagen, statistisch abgesichert.
Naja, das ist halt schon so, dass immer die Frage ist, wen will ich erreichen? Also das definiert ja auch ein Stück weit auch mein Potenzial, was HörerInnen angeht. Wenn ich Massen erreichen möchte, dann muss ich natürlich offen sein, dann kann ich kein Fachthema machen über das Sexleben von Kugelfischen. Das wird wahrscheinlich keine Million Menschen hinterm Ofen. Man weiß es nicht, aber ich habe dir gerade Idee geboren. So. Aber bei diesem Bild mit den Kugelfischen zu bleiben, vielleicht gibt es auch nur 1000 Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn ich diese 1000 Leute alle erreiche, habe ich ein Thema, das funktioniert. Da kommen wir gleich nachher mal zu bei der Vermarktung. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es geht nicht darum zu sagen, ich will immer alle erreichen, sondern ich muss mir überlegen, habe ich ein Thema, was so grundsätzlich jemand interessiert. Wenn ich über die Beschaffenheit meines Fußbodens rede, interessiert das da draußen niemanden.
Und ich wette mit dir, es gibt jemanden, den es interessiert.
Ja, wenn ich es gut verpacke, vielleicht den einen oder anderen Handwerker. Oder ich spreche über den FC Bayern München. Da sind zig Hunderttausende von Menschen, die sich für den FC Bayern interessieren.
Was ich erklärungsbedürftig finde, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, aber, und das ist nämlich der nächste Punkt, gibt es zu diesem Thema schon andere Podcasts? Das ist ein guter Indikator. Gibt es dazu keine Podcasts?
Hat das einen Grund?
Kann man sagen, oh, guck, ich habe eine Marktlücke. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema oder ein Gebiet, wo es keinen Podcast so gibt. Das heißt, wenn es andere Podcasts gibt, dann kann man auch das eine oder andere herausfinden. Dann sieht man ein paar Statistiken. Wir haben Zugang zu. Wir sehen, wie viele Downloads hat so eine Podcast-Serie. Da kann man dann so ein bisschen einschätzen. Das heißt, in deinem Fall bei Führungsgefühle, bei ich mache einen Podcast für Führungskräfte, habe ich am Anfang gedacht, da gibt es einige von. Einige haben bestimmt ihre Daseinsberechtigung, andere würde ich bestimmt sagen, ja, ob es den braucht, weiß ich nicht. Aber der Oberbegriff ist Führung und dann kommt der Unterbegriff Gefühle. In diesem Segment gab es relativ wenige. Also ich habe da nicht so viel gefunden, nicht im deutschsprachigen Raum. Das nächste, was du brauchst für so einen Podcast, ist so eine Struktur, so ein Aufbau. Wie ist der Podcast aufgebaut? Ist es ein Zweiergespräch? Lese ich Statistiken vor? Zitiere ich irgendwelche Bücher? Gibt es ja auch. Oder habe ich Gäste, wenn ich Gäste habe, welche Fragen will ich stellen? Habe ich so bestimmte, du hast das vorhin genannt, so Ankerpunkte, so die drei gefühligen Fragen und diese Punkte, was nehme ich mit? Das sind ja so feste Kriterien, die wir entwickelt haben, die dazu führen, dass dieser Podcast eine Struktur hat. Dass ich verlässlich als Hörer weiß, was mich da erwartet. Mhm. Das sollte schon stimmig sein. Dann das, was auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr oft unterschätzt wird, ist die Stimme.
Okay, da kommen wir jetzt nämlich tatsächlich näher ran an das, was ich eigentlich meine. Also das, was du gerade beschrieben hast, all die Punkte, ist ja grundsätzlich, was brauche ich, um überhaupt mit einem Podcast starten zu können oder um überhaupt einen Podcast ins Leben setzen zu können. Aber das andere ist, als Podcast-Host, wo lerne ich das?
Es gibt Sprachtrainer, da könnte man hingehen, das kostet ein bisschen Geld, da kann man sich ein bisschen ausbilden lassen. Das Grundsätzliche, und das ist das, was viele unterschätzen, das ist gerade bei Interview-Podcasts auch, dieses Handwerk, Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, hinterher zu gehen, nicht loszulassen, das ist eigentlich eine journalistische Ausbildung. Deswegen haben viele von diesem, ja, du guckst jetzt, ihr könnt das nicht sehen.
Ich notiere gerade, weil ich mache hier gerade, was qualifiziert mich dafür, einen Podcast zu machen? Journalistische Ausbildung? Nope. Sprecherführung? Nope.
Wie das in den meisten Berufen, ich glaube, bis auf Ärzte zum Beispiel, da würde ich dann eher nicht auf die, ich mach mal die Praxistest, ich will das mal sagen. Kann man natürlich auch mit einer gewissen Struktur, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das braucht es halt. Du brauchst, wir haben vorhin darüber gesprochen, du musst schon ein bisschen auch Sendungsbewusstsein haben, eine gewisse Eitelkeit, auch sehr wichtig, Selbstvertrauen, also sich überhaupt zu trauen, Leute anzusprechen, denen diese Fragen zu stellen. Und dann braucht es Lernfähigkeit. Also diese Fähigkeit zu erkennen, das hat so, dabei kam ich nicht so weit, wieder das Beispiel Alex, der hat mich abperlen lassen.
Mhm, abtropfen.
So, ja. Abtropfen, genau. Und dann kommen die nächsten Folgen und die nächsten Folgen und die nächsten Folgen. Dann kam auch ein Zeitpunkt, das Ende der ersten Staffel, ich würde gerne was ändern. Da kam so die Selbsterkenntnis, das heißt, sich selber auch zu reflektieren. Das, was man macht, die Fragen, die man stellt, die Antworten, die man bekommt, das zu nehmen, zu analysieren und für sich selbst nutzen, um besser zu werden. Das hast du. Wir haben telefoniert vor anderthalb Jahren ungefähr. Du hast diese Fragen gestellt, du hast dieses ausgestrahlt, dieses Selbstbewusstsein, dieses Sendungsbewusstsein. Dein Spruch war, ich wollte schon immer Moderatorin werden.
Stimmt.
So. Damit kann man arbeiten. Und dann musst du auch jemand sein, der Kritik zulässt, kritikfähig ist. Also nicht jeden Hater, der auf Social Media irgendwelche Blödsinn-Kommentare ablässt, sondern Kritik von Leuten, die sich vielleicht auskennen und sagen, ey, mach das mal so. Wenn wir jetzt 90.000 Podcaster ausbilden wollen würden, die Journalistenschulen wären überrannt. Und die erfolgreichsten übrigens sind, ja gut, Böhmermann und Scholz, ja, das kann man als Journalist gelten lassen, den Böhmermann zumindest. Die Kaulitz-Brüder zum Beispiel, überhaupt keine journalistische Erfahrung im Sinne von Ausbildung. Die haben aber ein Konzept, was zu ihnen passt. Diese reden über sich selbst. Das, was sie erleben, tagtäglich, in aller Offenheit, mit allem Charme, die sind wirklich gut. Also ich finde das auch sehr, sehr transparent, wie die da umgehen. Die sind sehr, sehr lustig. Aber ich als alter Boomer, ich lache trotzdem drüber.
Verstehst du die Witze auch oder lachst du einfach nur aus Höflichkeit?
Nee. Ich brauche ja nicht aus Höflichkeit nicht lachen, weil ich höre den Podcast ja alleine, wenn ich mit meinem Hund gehe. Da kriegt ja keiner mit, wenn ich nicht lache. Also, die fragen mich auch leider noch nicht, die beiden. Vielleicht kommt das noch. Was ich von ihrem Podcast halte, das ist gar nicht der Punkt, sondern durch mein regelmäßiges, wöchentliches Einschalten signalisiere ich, ich finde euch gut. Und darum geht es am Ende des Tages.
Also das Schöne ist, dass durch das regelmäßige 14-tägliche Einschalten uns ja auch signalisiert wird, dass die Leute das hier ganz gut finden. Vielen Dank dafür. Und was uns, Gott sei Dank, ich habe vorhin mich so ein ganz bisschen darüber beschwert, dass wir keine Fragen gestellt bekommen haben oder dass die bei uns nicht angekommen sind. Aber was uns ja auch erspart geblieben ist, ist tatsächlich sowas wie ein Shitstorm oder irgendwelche Hater. Also das ist ja das Schöne daran, dass es bislang wenig Rückmeldungen gegeben hat. Also wir haben jetzt geklärt, warum mache ich das überhaupt? Was qualifiziert mich oder auch nicht, sowas zu machen? Was braucht man generell, um einen Podcast an den Start zu bringen? Was mache ich eigentlich, wenn ich keinen Podcast mache? Jetzt könnte ich dich fragen, was machst du eigentlich, wenn du nicht diesen Podcast machst? Aber stopp! Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das war unsere Testaufnahme. Ich weiß es noch genau. Das ufert aus. Aber tatsächlich die Frage, dieser Podcast hier ist mit Werbung zu hören. Kannst du erklären, warum wir Werbung machen?
Also zum einen, ich sprach vorhin über die Motivation. Was ist die Motivation, einen Podcast zu machen? Neben Sendungsbewusstsein, Menschen zu erreichen. Also auch eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, Leute zu haben, die das hören. Und dann gibt es die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Also die meisten Podcasts sind nicht durchfinanziert. Im Gegenteil, die leben davon, was sie irgendwann mal auf der Strecke haben. Es gibt ein paar. Und wenn die Kaulitz-Hilz-Brüder locker sind, liegt das auch daran, weil die eine Garantiesumme kriegen pro Jahr. deren Producer, das ist Spotify, produziert die, zahlt denen eine Garantiesumme und die ist nicht so schlecht. Also das ist wirklich eine ordentliche Zahl, was so im Markt kolportiert wird. Dann kriegen sie auch noch Werbeerlöse noch dazu und keine Ahnung, die verdienen schon ganz gutes Geld dabei. Und für uns gibt es drei Möglichkeiten. Die Werbung, also die Reichweite zu nehmen, passende Kunden zu finden, eine gute Werbeform zu entwickeln, die dann deine HörerInnen anspricht und zwar so, dass sie nicht genervt sind und im Idealfall die Marke positiv behalten und oder sogar einen Kaufimpuls auslösen. Das zweite Modell ist tatsächlich die Geschichte mit dem, was ich gerade sagte. Es gab, wird jetzt mal weniger, Produktionen, die waren vorfinanziert. Da gab es einen Geldgeber, der sagt, hier, ich glaube an diese Geschichte, ich finde diese Geschichte toll. Die haben dann ihre Kosten gedeckelt bekommen und in der Hoffnung, dass sie irgendwann das Ganze lizenzmäßig verkaufen und dann irgendwie darüber kapitalisieren können. Das Modell funktioniert nicht mehr. Also die großen Privatanbieter gehen aus dem Markt. Die einzigen, die noch bleiben, sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Die haben die Kapazitäten, die haben das Geld. Die haben auch den Bildungsauftrag, das ist ja deren Aussage. Bildungsauftrag, wir müssen junge Menschen erreichen. Die können sich es leisten. Und das dritte ist halt das Crowdfunding. Also zu sagen, ey, wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt, zahlt uns ein Abo oder eine Monatsgebühr. Das, was bei Netflix und bei Amazon, also im Streaming, nach und nach gang und gäbe wird, dass die Leute dafür bezahlen, um dann irgendwann in einem zweiten Schritt dennoch Werbung zu bekommen, was ist hier das Perverse daran, das hat den Grund, dass das alles Geld kostet. Also deine Produktion kostet dich jetzt de facto viel Zeit. Wenn du diese Zeit anders einsetzen würdest in deinem Job, würdest du wahrscheinlich deutlich mehr Ertrag haben. Bei mir ist es genau das Gleiche. Wir sind ein Unternehmen, ich muss gucken, wo das Geld herkommt. Und deswegen ist die Werbung eine Möglichkeit zu sagen, das machen wir, wir share the gain, share the pain. Haben wir keine Einnahmen? Haben wir beide?
Nur Spaß gehabt.
Ja, das haben wir auf alle Fälle. Und haben wir Einnahmen, teilen wir die Einnahmen auf. So, und das Ziel ist irgendwann damit so erfolgreich zu sein, dass es zumindest die Motivation, die bei uns hintersteht, dass wir davon leben können und dieses Team auch bezahlen können. Weil das ist ja alles schon nicht so unaufwendig. Technik, monatliche Lizenzgebühren, Arbeitszeit etc. pp. Und das ist unser Business eigentlich auch. Wir produzieren, wir vermarkten Podcasts.
Und jetzt frage ich mich, wie ich von da elegant eine Kurve kriege. Zur nächsten Frage. Vielleicht hast du noch welche. Oder?
Also ich frage, ja, was du gerne machst in deinem Podcast, das ist mir aufgefallen, du nutzt gerne so Metaphern aus dem Bereich Sport. Obwohl du selber ja keinen FC, du hast das ja gerade gesagt, FC Bayern, Ribi nicht, keine Ahnung.
Naja gut, also wenn man den FC Bayern nicht mag, heißt es ja nicht, dass man Sport per se nicht mag, aber.
Hat das aber einen Grund, dass du das machst?
Nein. Nein, generell bietet sich eine Sportmetapher an. Es ist schön bildhaft, es ist gut anschlussfähig für viele Menschen. Und tatsächlich ist es so, dass viele meiner Gästinnen einfach Sport treiben in ihrer Freizeit, mehr oder weniger ambitioniert. Das heißt, in vielen Gesprächen kommen wir dann sowieso an diesem Sportthema vorbei und dann lässt sich das Bild einfach gut ausschlachten. Also das ist der Grund. Aber nicht, dass ich, wie soll ich denn sagen, jetzt tatsächlich einen besonders engen Zusammenhang zwischen Sport und Führung sehe oder dass Sport jetzt ein Thema ist, was mir über die Maßen am Herzen liegt.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass Sport, wie gesagt, Bilder machen kann.
Genau.
Mit Sportvergleichen kann man gut Bilder erzeugen. Also damit man den Leuten klar macht, die sehen dich ja nicht, die hören dich ja nur, worum es da inhaltlich auch ein Stück weit geht.
Genau, also wie gesagt, es ist gut anschlussfähig und tatsächlich, was schon stimmt und warum es ganz gut zu Führung passt, ist, dass in dem Moment, in dem ich mich irgendwie sportlich betätige, ich ja im weitesten Sinne irgendein kleines Projekt verfolge und mich darin selber führen muss. Das heißt, es ist schon insofern geeignet, immer dieses Selbstführungsthema auch herzunehmen und daran anzuknüpfen. Aber nochmal, es ist tatsächlich nicht bewusst gewählt und reingestreut, sondern es hat sich tatsächlich in allen Folgen bislang einfach so ergeben. Offensichtlich habe ich einen Kreis von Kontakten von Menschen, die wahnsinnig sportlich sind. Und,
also, ich gehöre da nicht zu. Apropos sportlich sein.
Nein.
Du treibst doch Sport, oder?
So würde ich es nicht nennen.
Das sind wir bei mir. Ich gehe spazieren mit dem Stock und mit dem Steckern und Bällen und du?
Ich reite. Ich habe ein Pferd. Genau. Und ja, wenn du ein eigenes Pferd hast, dann weißt du, dass die wenigste Zeit, die du mit dem Pferd verbringst, du auf dem Pferderücken verbringst, sondern eigentlich neben dem Pferd. Genau, also es ist dann ganz viel Pferdepflege, insbesondere wenn man so ein Montagsmodell hat wie ich, was laufend irgendwelche Zipperlein hat und deswegen nicht geritten werden kann, sondern irgendwie anders bewegt werden muss. Also theoretisch, wenn man das als Sport bezeichnen will, so unambitioniert, wie ich es tue, bin ich Freizeitreiterin.
Aber du machst doch auch bestimmt Yoga oder Pilates oder?
Ja, also wenn ich nicht gerade so wie jetzt seit ein paar Monaten eine Frozen Shoulder habe, dann mache ich auch Yoga in Verbindung mit meiner Meditation.
Also Reiten ist ja per se schon mal nicht so ganz ohne. Ich spreche aus Erfahrung, meine Tochter hat Pferde. Ich weiß, was das bedeutet, sowohl Zeitaufwand, aber auch was das mit einem macht. Tiere ja generell. Und deswegen würde ich immer sagen, Reiten ist Sport. Auch wenn du nur einmal oder zwei oder dreimal die Woche nur in Anführungszeichen mit ihr ausreitest oder Training machst oder so.
Absolut.
Natürlich gibt es andere Reiter, die, weiß ich nicht, meine Tochter zum Beispiel, die arbeitet im Hof, die reitet jeden Tag 12 Pferde. Und Reiten bedeutet dann nicht nur so im Kreis reiten, sondern, also das ist nicht böse gemeint, sondern über Hindernisse.
Ich reite auch nicht nur im Kreis, aber ich verstehe den Unterschied.
Aber ich glaube, du springst seltener über 1,20, 1,30 Hindernisse.
Nein. Tue ich nicht.
Genau. Aber ich weiß, das Reiten ist schon sehr anspruchsvoll. Auch das Putzen, das Legen und das Dasein, das ist ja auch sehr zeitintensiv.
Also tatsächlich ist es so, ich habe mir dieses Pferd mittlerweile habe ich sie 3,5 Jahre. Und ein Grund, warum ich mir ein Pferd zugelegt habe, war neben der Erfüllung eines Mädchentraums die Vorstellung, dass so ein Pferd eine Verantwortung und eine Verpflichtung ist, die mich darin unterstützt, irgendwann den Rechner auch zuzuklappen. Und mich nach draußen zu begeben, an die frische Luft und tatsächlich was Körperliches zu machen. So. Und das ist jetzt nicht immer jenseits des Reitens so ganz klassisch der Sport. Es ist jetzt kein gezieltes Muskeltraining und ich werde dabei nicht wahnsinnig beweglich oder stähle meine Figur. Aber ich bin in Bewegung, ich bin an der Luft und ich bin in Kontakt mit einem Tier und das ist das Tolle.
Okay. Ich habe noch eine Frage, die ich tatsächlich häufiger gestellt bekomme, so als Produzent. Nutzt ihr KI?
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns alle stellen. Nutze ich sie jetzt schon? Macht das Sinn? Etc. pp. Und ja, wir nutzen KI an bestimmten Stellen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe die KI mal ein paar Fragen stellen lassen.
Aber kommt bei den KI-Fragen auch die Frage, inwiefern wir KI nutzen oder sollen wir das vorher erklären, inwiefern wir es nutzen, auch wenn wir es hier...
Ich würde gerne, dass du das erklärst und dann stelle ich die Fragen. Machen wir das so?
Genau. Also ich sag mal so. Bevor du als Produzent in mein Leben getreten bist, habe ich KI nicht genutzt. Damit sie ja gefremdet. Und du hast mich nicht nur dahin geschubst, sage ich mal, dass ich auf Social Media aktiver werde, sondern dass ich auch kapiert habe, dass KI eine Erleichterung ist. Und tatsächlich nutzen wir sie. Wir nutzen sie für die Episodenbeschreibungen. Und ich nutze sie ganz stark dabei, wenn es darum geht, für Social-Media-Beiträge mir Ideen zu holen, Anregungen zu holen. Also das Thema denke ich mir schon immer noch selber aus und auch die Botschaften, die ich da sende, die denke ich mir selber aus. Aber eine Recherche erleichtere ich mir durch KI und zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Instagram-Karussell zu gestalten, dass ich mir da Anregungen hole. Also es ist mir wichtig, ich übernehme das nicht 1:1. Aber es ist schon eine unheimliche Arbeitserleichterung. Ja.
Ich an der Stelle nutze das auch mal für die Transkription.
Ja.
Also das geschieht inzwischen automatisch. Also die Folge wird aufgenommen und dann lasse ich mir ein Transkript geben, weil ich unter anderem mit diesem Transkript genau das tue, was du gerade gesagt hast. ChatGPT fütter mit der Bitte, machen wir mal eine Episodenbeschreibung. Da gibt es einen Prompt für. Den habe ich eigentlich in den letzten Episoden immer so gelassen. Am Anfang gab es aber noch so von dir so ein, zwei Sachen. Ich hätte es gerne ein bisschen persönlicher oder so. Da ist die KI ja auch fähig zu lernen. Ich muss sagen, das ist eine extreme Arbeitserleichterung, weil bevor man sich hinsetzt und überlegt, oh, was ist alles passiert und dann, oh, was.
Das war am Anfang ein echter Horror, ne? Da hatte ich echt Angst vor. Also ich weiß, bei den ersten Folgen, da habe ich es tatsächlich auch selber probiert. Ich glaube, ich habe auch ein paar Episodenschreibungen habe ich alleine gemacht und dann, ja, also danke an ChatGPT, dass das geht.
Tatsächlich ist das ein Aufwand von, weiß ich nicht, 10 Minuten. Also inklusive hochladen, Frage stellen, runterladen und auch Schlagworte zum Beispiel. Ist ja auch sehr wichtig. Also für so einen Podcast sind ja Schlagworte und es wird immer mehr, auch in der Vermarktung, immer wichtiger, diese Schlagworte zu haben. Also Hashtags hat man früher gesagt. Wir sprechen inzwischen wieder von Schlagworten, damit die Suchmaschinen das finden. Und wir nutzen die KI oder ich in dem Fall jetzt zum Schneiden der Videosnippets. Diese Software, mit der wir gerade aufnehmen, ist eigentlich KI-basiert. Die liefert mir eine sehr gute Qualität, aufnahmemäßig Audio, aber auch Video. Und das ein oder andere Tool am Sound zu arbeiten, schneiden tue ich selber noch häufig vor, weil ich den einen oder andere auch, da ist KI, glaube ich, noch, also finde ich noch nicht so weit. Ja, sie könnte RS wegnehmen, sie könnte Atma rausnehmen. Aber da geht es auch um den Fluss, also den Redefluss. Oder an mancher Stelle musst du dann doch nochmal ansetzen, Doppelungen rausnehmen. und das Soundprocessing ein bisschen zu optimieren. Das ist sicherlich richtig, weil wir haben Gästinnen, die sprechen nicht so wie wir, jetzt in jeder anderen Headset, relativ wenig Raum, sondern die haben halt, die sitzen halt vor dem Rechner. Im Hintergrund läuft eine Maschine.
Und das war herrlich.
Da hat mir die KI tatsächlich geholfen, weil ich bin fast wahnsinnig geworden mit meinem Schnittsystem. Und da nutzen wir die KI auch noch. Aber tatsächlich ist KI, also zumindest in unserer Welt, ganz stark auf dem Vormarsch, also in der Produktion, aber noch mit Vorsicht zu genießen. Also ich bin da immer noch Fan von, wir auch als Team, wir hören uns das alles nochmal an, wir schneiden das alles also selber von Hand. Podcast ist halt Sprache, da geht es um Sprachfluss, da geht es um, muss ich jetzt so lange Pausen drin lassen? Manchmal braucht man sie aber. Und wenn ich der KI sage, alle Pausen raus, alles mal auf, was in eine Zehntelsekunde kürzen, dann ist das eine bedeutungsschwere Pause, weil das jetzt gerade spannend wird.
Kannst ja auch bearbeiten hinterher, ne?
Ja. In dem Fall würde ich sie drin lassen tatsächlich. Also das ist genau der Punkt. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, wenn wir schon mit KI arbeiten und ich wollte es auch mal testen für mich, also da geht es auch um Sprache. Also ich wäre in der Lage inzwischen mit der KI, mit dem Material, was ich von dir habe, sowohl Videos als auch Audios zu machen, die ich vorschreibe und wo die KI dann mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht Dinge macht, die ich von ihr will.
Also so ein Deepfake?
Ja, das ist in deinem Fall schon fast gar kein Deepfake mehr, weil ich habe so viel Material.
Hilfe! Oh Gott!
Ja, und das ist die Gefahr dabei.
Du sagst das vor Zeugen.
Halt genau, ja, würde ich niemals machen, weil das ist etwas, was mich auch mich persönlich auch stört. Ich habe mit diesen ganzen Videos, ich finde ja auch teilweise lustige Sachen, wenn da immer KI, das ist ja das, worum es gerade auch in der Politik geht, KI drüber, das gebrandet ist, Hinweis, KI generiert, dann ist das ja in Ordnung. Aber so viele Sachen, wo ich inzwischen selber schon denke, weil es inzwischen so gut ist, ist das tatsächlich echt. Und dann fange ich an, Faktencheck, gibt es das noch woanders? Und dann nicht das gleiche Video, manchmal sieht man das aber auch, denn, dann gibt es dann doch so, wenn da irgendwelche Leute rumtouren, auf einmal haben die drei Arme oder so, dann, oh, da hat die KI gearbeitet. Aber das wird in den nächsten Jahren schwierig und schwieriger. Und das heißt auch für die Podcaster, ich brauche keine Fragen mehr stellen, sondern ich stelle die Fragen schriftlich und lass es einsprechen. Oder wenn ich eine Geschichte erzählen will, wir nutzen das bei anderen Podcasts zum Synchronisieren von O-Tönen, zum Recherche für O-Töne. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, wenn wir was brauchen. Ich brauche O-Töne zum, weiß ich nicht, zum WM-Finale 54. Dann geht die KI bei uns und zieht die O-Töne raus. Mit Link.
Aber jetzt nur mal, damit ich es verstehe, auch wenn das ein kleiner Exkurs ist, heißt es, ich könnte theoretisch einen Podcast komplett KI-generiert machen.
Ja.
Ist sehr schrecklich.
Ja. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo es dann nämlich anfängt, wer stellt die Fragen, sind die echt und da brauchst du den Menschen.
So, und sprach's und sagt, ich habe die KI mal ein paar Fragen generieren lassen.
Genau, los, mit deiner Stimme. Was? Nein, ich habe nicht mit deiner Stimme. Ich habe tatsächlich gesagt, okay, ich nehme mal eine Software, ich habe mir so vier Fragen überlegt für dich und ein paar Fragen auch für mich und lass diese Fragen mal einsprechen.
Aha.
Statt der drei gefühligen.
Aha.
Kommen jetzt die
vier künstlichen Fragen. Okay, los geht's.
Frage Nummer 1.
Wie viel Christiane steckt in Führungsgefühle?
Das kann ja nur eine KI fragen. Was soll das denn?
Wie offen bist du? Wie ehrlich bist du? Wie präsent bist du? Also wie sehr öffnest du die Tür? Wie persönlich bist du?
Kann ich das beantworten oder muss das eigentlich jemand anderes beantworten?
Du.
Also ich würde sagen, da steckt 100% Christiane drin. Also natürlich erzähle ich nicht die Privates, ich erzähle auch viel Privates, ehrlich gesagt. Aber ja, das bin ich. Also ich denke mir die Fragen aus. Ich erzähle meine Erfahrungen, teile meine Erfahrungen. Und natürlich bin ich in der Rolle unterwegs, in der Rolle der Podcast-Hostin. Klar, trotzdem bin ich die. Also ich würde sagen, es sind 100% Christiane.
Sehr gut. Nächste Frage. Here we go.
Christiane, wen würdest du sofort einladen, wenn es keine Grenzen gäbe, egal wie prominent?
Coole Frage. Sag es. Das Schöne ist, ich liebe dieses Medium-Podcast.
Man hört mich schweigen.
Genau.
Ehrlich gesagt, weiß ich es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wen ich einladen würde. Es gibt mich interessieren per se ganz, ganz viele Leute, aber ich denke, tatsächlich wüsste ich nicht, welchen Promi ich unbedingt super gerne da hätte. Und als du gerade, oder nee, du hast es ja nicht gefragt, als die KI gerade fragte, wenn es keine Grenzen gäbe, dann habe ich so gedacht, der Mann im Mond. Aber das ist ja eine doofe Antwort. Nein, also vielleicht jetzt ganz im Ernst, wenn ich dran denke, wer hat mich inspiriert und wen finde ich richtig toll in ihrer Art, Michelle Obama.
Das wäre zum Beispiel eine Antwort, die ich hier auch gegeben hätte. Frau Obama oder Herrn Obama. Ein von beiden.
Absolut.
Wenn es keine Grenzen gibt, gerne auch beide. Genau. Ich habe noch einen. Mr. Springsteen.
Ja. Soweit habe ich gerade gar nicht gedacht. Aber ja. Aber da wäre, da wäre ich viel schüchterner als bei den Obamas. Also die Obamas, die vermitteln mir das Gefühl, dass das zwei Leute sind, mit denen man einen wundervollen Abend am Esstisch verbringen kann und sich dabei total gut unterhalten kann von, was weiß ich, wie du am besten deinen Haushalt versorgst, bis hin zur weltpolitischen Lage, wo ich dann irgendwann raus wäre. Bei Springsteen würde ich erstarren. Vor Ehrfurcht.
Naja, er ist ja der Boss. Vielleicht stelle ich mal so eine Teil-B-Frage. Nach welchen Kriterien würdest du denn die Promis einladen? Eher nach dem Namen oder nach dem, was sie sagen können? Und ich entnehme deine Antwort tatsächlich dem, was sie mitteilen können.
Total, was sie sagen können. Also nach Promi-Status, ich will nicht sagen, das interessiert mich nicht, aber mich interessiert, was die Leute zu sagen haben.
Okay.
Fällt mir noch ein deutscher Promi ein, den ich wirklich gerne hätte. Ja. Also Michelle Obama hätte ich auch gerne. Guido Maria Kretschmer hätte ich gern. Guido, falls du es hörst.
Ja, sehr gut.
Komm vorbei.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Aber der hat so viel zu tun in einem Podcast. Unter anderem. Okay, die dritte Frage, die jetzt kommt.
Welche Situation hat dich bisher bei einer Aufnahme emotional am meisten bewegt? Vielleicht sogar sprachlos gemacht?
Bin ich jemals sprachlos? Doch, ja, bin ich. Also, das ist einfach, kann ich sagen. Es war die Aufnahme mit dem Rudi Stangl, der Bergführer. Der hat mich insofern sprachlos gemacht, als ich wirklich an seinen Lippen gehangen habe und ihm zugehört habe und seinem Blick aufs Leben. Und es hat mich deshalb sprachlos gemacht, weil er ganz viel gesagt hat, was mich sofort ins Nachdenken und ins Reflektieren gebracht hat, welche Haltung ich eigentlich einnehme zu diesen Punkten in meinem Leben. Also zur Frage, wie viel braucht man überhaupt? Wie sehr verwirklicht man Dinge, die einem wichtig sind oder auch nicht? Und das hat mich tief berührt und sehr, sehr nachdenklich gemacht.
War eine tolle Episode, war wirklich super. Mhm. Letzte Frage. Mhm.
Hat sich deine Sicht auf Führung durch die vielen Gespräche verändert? Wenn ja, wie?
Also ob sie sich wirklich richtig verändert hat? Weiß ich nicht. Sie ist reicher geworden. Also ich habe so mehr Facetten, die ich jetzt sehe. Dinge, die ich besser wahrnehme, die ich vielleicht vorher geahnt habe, wo ich mir aber nicht so sicher war. Und dieses Bild, was Führung ausmacht, das hat sich angereichert.
Okay. Ja. Wie fandest du die Stimme?
Ja, eher künstlich.
Ja, okay. Was ich halt ganz spannend fand, war bei der letzten Frage genau diese Pause nach dem Gespräch verändert, dieser Atmer.
Den Atmer habe ich gar nicht gehört.
Hat sich deine Sicht auf Führung durch die vielen Gespräche verändert? Wenn ja, wie?
Ne, also selbst da ist die KI inzwischen schon so weit, dass sie das mit einbaut, das, was ich
dass
sagte.
Sie atmet.
Genau. Wenn ich der Software sage, nimm alle Atmer raus, dann wäre das weg. Aber die KI selber weiß, so eine Betonung oder so ein Atmer kann ja auch betonen.
Natürlich klingen. Mhm. Hast du auch Fragen an dich?
Ja, aber wollen wir die wirklich hören? Ich meine, wer interessiert sich für mich? Es geht ja um dich. Ich spiele mir mal eine Frage selber ein. Randommäßig. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Blindflug.
Thomas, wie bist du zu Führungsgefühle gestoßen und warum machst du das Projekt mit Christiane?
Das ist aber eine fiese Stimme.
Ja, die einfache Thomas.
Ja, das ist wirklich hui.
Ich könnte jetzt irgendeinen blöden sexistischen Boomer-Scheiß erzählen, aber mache ich nicht. Nein.
Das kannst du mir bitte dann hinterher erzählen. Da bin ich jetzt aber schon gespannt. Also wenn du es so ankündigst.
Diese Antworten findet ihr auf dem OnlyFans-Account. 399 Euro im Monat.
Vorsicht.
Aber nicht bei uns.
Nee, ich bin raus.
Ich auch. Also wie ich auf dich gestoßen bin. Beziehungsweise ja, es war ein Kontakt. Eine gute Bekannte von dir, ehemalige Kollegin und auch sehr, sehr gute Kontakte. Wir sind schon seit, was ich, 30 Jahren mehr oder weniger befreundet. Rief mich eines Tages an, ich habe da jemanden, uns unterhalten, ne? Ich habe da noch jemanden, mit der musst du einen Podcast machen. Die Christiane ist total toll und ich, oh, super. Dinge, die die Welt braucht, ist jetzt noch so ein, ich habe da eine Bekannte, die ist toll und die macht einen Podcast. Aber Maria ist Verkäuferin und als solche auch ziemlich gut. Und dann haben wir gedacht, okay, ich rufe sie mal an. Dann habe ich dich angerufen. Ich weiß, ich war auf einer Veranstaltung, auf einer Messe und wir haben telefoniert und dann habe ich so gedacht, Bingo, du hattest so eine wunderbare Podcast-Idee. Ich weiß nicht, ob wir über diesen Namen hier reden wollen. da war sofort so ein, ich habe vorhin gesagt, die Stimme. Da war sofort diese Stimme. Da war auch zu spüren die Motivation. Du willst das machen, du brennst für dieses Thema. Und da habe ich gedacht, okay, komm, wir gehen mal gemeinsam mal einen Schritt los und dann gucken wir mal, ob das passt oder nicht. Aber deine Motivation war so groß und deine Leidensfähigkeit, man muss ja auch irgendwie dann doch Zeit opfern und ja, ich brauche mindestens ein halbes Jahr und ich habe gesessen, oh, ein halbes Jahr. Wer weiß, ob es in einem Jahr noch Podcasts gibt. Ich habe da ein bisschen geschoben. Aber am Ende des Tages war das tatsächlich Maria, die uns da zusammengebracht hat. Schöne Grüße, Maria.
Danke an Maria.
Die war uns auch mal Gästin in dieser Serie.
Stimmt. Die mit dem griechischen Vater.
Mit der Demokratie.
Genau. Oh,
fantastisch.
Mein Vater, der alte genau. Grieche.
Wenn das eine Demokratie wäre, würden sie dich wählen, deine Angestellten?
Ja.
Super Frage. Eine noch und dann lang reicht das auch.
Thomas, bist du eher der Techniker im Hintergrund oder auch Sparringspartner für Inhalte?
Eigentlich müsstest du die Frage beantworten.
Ja.
Ja.
Da kann man ja mal selbst so ein Fremdbild abgleichen. Naja, du bist alles. Ich habe das ja in der Anmoderation gesagt. Ohne dich gäbe es diesen Podcast nicht. Denn zum einen hast du mir und Antje, meiner Freundin und Kollegin Antje, mit der ich ja ursprünglich einen Podcast zusammen machen wollte, du hast uns überhaupt erstmal erklärt, wie es funktioniert. Insofern warst du ein Sparringspartner, der generell uns da erstmal aufgegleist hat. Dann warst du der, der die ganze Konzeptionierung mit unterstützt hat und da warst du ein Sparringspartner. Und natürlich bist du der, der die Technik macht und ohne den ich völlig verloren und hilflos wäre. Inhaltlich ist es so, dass ich die Gäste, Gästinnen aussuche und auch die Fragen alleine gestalte, aber wir uns schon auch immer wieder abstimmen, wer wäre vielleicht noch interessant, nach welchen Leuten sollte ich noch suchen und durchaus auch, was kann ich anders machen. Und da hast du auch am Anfang viele Tipps gegeben und mit angeschoben. Und manchmal habe ich mehr gemerkt, dass du anschiebst und manchmal habe ich weniger gemerkt, dass du anschiebst. Aber es hat immer funktioniert und es hat geholfen. Also von daher, du bist beides, kann gar nicht sagen, was du mehr bist. Wie siehst du dich?
Ich glaube, das würde man alles subsumieren unter Producer, Produzent. Also zum einen für inhaltliche Unterstützung, für seelischen Support, manchmal auch Druck für die Technik, dass ich das selber auch noch schneide. Ich habe im Nachgang gedacht, ich hätte das mal einem meiner Kolleginnen oder Kollegen geben sollen, die das auch mal hören. Also ich habe den Großteil meiner Führung schon hinter mir. Also das, was ich mache das seit 30 Jahren und habe trotzdem viele Sachen gehabt, wo ich dachte, cool, so bin ich hoffentlich auch. Ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das nehme ich mal an. Also diese Demokratiefrage zum Beispiel von Maria war wirklich gut. Aber ich würde gerne, dass die Generation, die jetzt in die Führung kommt oder die jetzt gerade Führung anfängt, dass die sich damit auch deutlich mehr auseinandersetzt und mehr Zeit investiert als irgendwelche Bücher lesen, wo irgendwann mal in den 70ern irgendjemand mal geschrieben hat, Führung hat so zu sein. Ich glaube, wir brauchen grundsätzlich eine ganz andere Denkweise im Thema Führung. Und deswegen würde ich gerne, dass Menschen, also meine Kolleginnen und Kollegen, die den Laden irgendwann übernehmen, hoffentlich sich damit mehr auseinandersetzen. Genauso meine Töchter oder keine Ahnung, Freundeskreis. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt, klingt jetzt total doof, weil ich jetzt als Produzent natürlich auch ein Interesse habe, dass die Reichweite steigt, aber mir geht es da wirklich um den Inhalt. Die Menschen müssen verstehen, dass Führung nicht nach Lehrbuch funktioniert. Also nur.
Ja, also ich habe nichts dagegen, Lehrbücher zu lesen. Ich finde das grundsätzlich gute Initiative. Aber tatsächlich, um da nochmal ganz kurz inhaltlich einzusteigen. Ich finde, was einem klar sein muss, ist, wenn man in Literatur zum Thema Führung guckt, ist, dass diese Literatur natürlich nicht die individuelle Situation und individuelle Fragen beantworten kann, so, sondern dass da bestimmte Standards gesetzt werden, bestimmte Schablonen angelegt werden. Und die sind hilfreich, um Dinge abzugleichen oder um sich einen Rahmen abzustecken, in dem man sich bewegen möchte. Aber am Ende des Tages, und das ist ja das, was ich versuche, auch mit diesem Podcast zu postulieren, ist Führung ein Beziehungsgeschehen. So. Und natürlich kann ich Methoden anwenden, um eine Beziehung zu gestalten, um die Kommunikation in einer Beziehung zu gestalten. Und natürlich kann ich eine Methode besser oder schlechter oder richtiger oder falscher anwenden. Aber was dann passiert, das ist ja nicht vorhersagbar, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Und deswegen finde ich, lässt sich bei der Gestaltung von Führungsbeziehungen ganz schwer davon reden, es gibt hier das richtige oder das falsche Mittel, sondern es ist immer die Frage von, was ist der Situation und den Personen, die da handeln, angemessen. Und danach geht's. Und dann ist es tatsächlich so, das hat nicht nur damit zu tun, was mir die Fachliteratur verrät, sondern das hat vor allen Dingen mit dem zu tun, was mein Leben mit mir gemacht hat und wie ich mich selber, es klingt ja zu hart, im Griff habe und wie ich mich selber reguliert bekomme, um mit anderen Menschen dann in Beziehung treten zu können. Und dafür ist es wichtig, auf die eigenen Gefühle zu schauen.
Ich glaube, wir sind ja alles Individuen. Jeder hat seine eigene Historie, seine eigenen Denk- und Lebensweisen, Erfahrungen etc. pp. Deswegen kann man bestimmt viele Dinge, die man in der Theorie hat, auch praktisch gut umsetzen. Aber es geht ja nicht um alles, sondern es geht ja um diese Gefühle und um diese Feinheit, wie ich damit umgehe. Und Inspiration können wir alle immer gebrauchen. Jetzt vielleicht die letzte Frage an dich. Hast du vielleicht noch ein paar Lektüre-Tipps für uns?
Mein Tipp ist tatsächlich, also ich habe eben gesagt, ich habe nichts gegen Lektüre und gegen Fachliteratur. Aber das, was ich Leuten in Trainings sage, ist, lest Romane, nicht Fachliteratur. Okay. Lest, meinetwegen, lest auch Belletristik.
Gut.
Meinetwegen auch das. Bei Fantasy bin ich ein bisschen raus. Aber lest Geschichten über das Leben. So. Und die sagen euch, wie Beziehung geht. Oder auch, wie Beziehung scheitert. Ganz oft sagen sie, wie Beziehung scheitert. Aber Bücher erzählen euch etwas über euch. Und deswegen taucht ab in Geschichten und ihr werdet besser im Leben und ihr werdet besser in der Führung. Was auch immer besser dann heißt.
Wollte ich gerade fragen, kannst du die Definition für besser?
Ihr entwickelt euch weiter, das meine
genau,
ich
genau, das ist das, worum es geht. Und das ist ja genau das, warum ich sage, dieses theoretische Wissen, Lesen, macht ja auch Sinn. Also Basis zu haben, Dinge, Zusammenhänge zu kennen oder zu verstehen. Und dann geht es ja darum, sich weiterzuentwickeln. Und das ist kein, ich habe jetzt was gelernt und ab heute bin ich die nächsten 40 Jahre so. Sondern das ist ein steter, das spreche ich wieder aus Erfahrung, ein steter Prozess. Bedingungen ändern sich, Rahmenbedingungen, Menschen ändern sich, Gefühle ändern sich. Teams ändern sich, Menschen kommen und gehen in so einem Team manchmal gerne, also ist man schon froh, wenn sie gehen.
Ja, das ist das Gefühl von Erleichterung.
Genau, habe ich gesagt. Ich habe den Laden jetzt seit knapp 30 Jahren und wir haben relativ wenig Fluktuation. Und die, die weitergezogen sind, einige kamen, mit, so wie du, ich möchte mal so das Thema Sport, ich möchte in den Sportbereich rein, mit dem Ziel, Tenniskommentator zu werden. Der hat das ein paar Jahre lang gemacht, hat seinen sicheren, super gut bezahlten Job weggeschmissen und gesagt, ich glaube daran, ich gebe mir jetzt 2-3 Jahre. Inzwischen kommentiert er bei Sky Tennis, bei Amazon Tennis, Baseball. Sowas zu sehen, das ist dann etwas, was in mir ein unglaublich schönes Gefühl auslöst, ist nämlich, ich bin stolz. Stolz, dass ich das Talent erkannt habe, so wie bei dir, dass ich ihm die Wege mehr oder weniger mit auf den Weg gegeben habe, die Dinge, die ich kann, die ich konnte, die wir kennen und können. Und er diesen Weg weitergehen konnte. Genauso ist es bei dir. Ein steter Entwicklungsprozess. Und ich sagte ja eins, wenn dieser Podcast in einer Reichweitenregion ist, wo, ich sag mal, gut 5-stellige oder 6-stellige Hörerzahlen jede Woche kommen, dann kommen auch die Hater wieder. Keine Sorge. Das ist egal, was du machst.
Die wollen wir nicht.
Ja, das ist leider Teil dieses Systems. Aber um da den Zahn zu ziehen, die wirst du immer haben. Da kann man auch mit umgehen, da gibt's auch Regeln. Aber am Ende des Tages wäre meine Empfehlung, sei du selbst. Versuche nicht jemand zu sein, der du nicht bist.
Tu ich nicht.
Nicht du, sondern die Menschen da draußen. Ich habe Menschen getroffen, okay. die haben getan, als wenn sie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und wenn du so ein bisschen am Lack kratzt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
Das ist vielleicht auch ein Appell an Führungsmenschen da draußen.
Das meine ich ja.
Ja, genau. Das haben auch viele meiner Gästinnen gesagt, es geht ihnen um Authentizität.
Genau.
Und sich als Mensch zu zeigen. Das heißt nicht, dass ich jede schlechte Laune rauspusten muss, aber dass ich in einer regulierten Art und Weise darüber reden darf, dass ich gerade schlechte Laune habe oder dass mich etwas reizt. Und das kann man tatsächlich üben. So, bevor wir jetzt hier ganz tief einsteigen, Thomas, ich bin verwirrt. Wir hatten Fragen vorbereitet. Ich hatte Fragen vorbereitet. Ich überlege gerade, ob ich die eigentlich losgeworden bin. Bist du vorbereitete Fragen losgeworden?
Ja. Ich habe alle Fragen, die ich stellen, oder fast alle Fragen, die ich stellen wollte, gestellt.
Du meinst, du hast die Liste abgearbeitet?
Ja, ich habe dich ja kaum zu Wort kommen lassen. Gesprächsführung.
Ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Aufnahme mit dir mache, aber ich werde nicht umhin können. Also irgendwann bist du wieder als Podcast-Experte gefragt. Spätestens zur 50. Folge, Thomas.
Oder wenn wir den Deutschen Podcast-Preis gewinnen.
So. Ah, ist das geplant? Steht es irgendwo im Plan?
Nee. Also den Zahn ziehe ich dir, weil das ist in der Form, wie der vergeben wird. Ich war mal in der Jury. Ist das nicht machbar und auch mit dem Format nicht. Das ist aber auch nie das Ziel gewesen. Nochmal, wir sind kein Massenpodcast.
Ich hätte nämlich eine Abschlussfrage für dich.
Na?
Wo möchtest du als Produzent denn gerne mit diesem Podcast hin?
Wo möchte ich hin? Das ist eine gute Frage. Da mich Ruhm wenig interessiert, Reichtum.
Ja.
Ich möchte gerne, dass das irgendwann Menschen gibt, die sagen, hör dir diesen Podcast an, das ist gut, das hat mich weitergebracht. Oder wenn man sie persönlich trifft, dass sie sagen, ey, cooler Podcast, höre ich total gerne. Und das nicht, weil da ein Name dran steht, sondern weil sie sagen, ey, bist du Christiane? Cool, habe ich gehört, höre ich gerne, empfehle ich weiter. Also, dass das wirklich nachhaltig funktioniert. Die Welt vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen besser wird. Und wir am Ende auch vielleicht das ein oder andere Eurochen verdienen damit.
Damit verdienen können.
Kommt irgendwann. Gut. Ich habe Geduld. Da habe ich wirklich Geduld. Weil, wie sagte man so schön, gut Ding will Weile haben.
Ja, in diesem Sinne.
Was nimmst du denn für Führungsgefühle mit?
Führungsgefühle? Ich nehme das Gefühl mit, dass es wie immer Spaß gemacht hat, mit dir zu reden. Ich nehme das Gefühl mit, dass ich trotz guter Vorbereitung auf dieses Gespräch das Gefühl hatte, an vielen Stellen geschwommen zu sein. Und ich nehme für mich die Frage mit, ob wir tatsächlich Fragen beantwortet haben, die die Menschen da draußen sich stellen. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe, dass wir hier tatsächlich stellvertretend für andere Fragen gestellt haben, die ihr schon immer fragen wolltet, aber nie gewagt habt. Wie geht es? Dinge, die sie schon immer fragen wollten.
Die sie schon mal wissen wollen, aber sie nicht getraut haben zu fragen.
Nie gewagt zu fragen haben, genau. Also von daher hoffe ich, dass es...
Da den Appell, jetzt würde ich gerne von dir den Appell hören. Wenn ihr so weit gehört habt, wenn ihr das jetzt noch hört und ihr habt Fragen, schickt sie uns an...
christiane@führungsgefühle.de oder gerne per Direct Message auf Instagram, führungsgefühle_podcast. Folgt mir da. Also da könnte ich wirklich ein paar Follower mehr gebrauchen. Da sieht man zum Beispiel, da gibt es auch wirklich immer, da gibt's Tipps und Themen und kleine Videosequenzen aus den Aufnahmen, wo man sieht, dass da wirklich Menschen sitzen, die miteinander reden. Nicht gefaked.
Ich nehme tatsächlich mit, dass man die Dinge, die man sich vornimmt in so einem Podcast, in so einem Interview, ja, verfolgen kann, aber auch manchmal sein lassen muss.
Insbesondere, wenn man ein Gespräch mit Thomas Wischnetzki führt.
Genau, wer mich einlädt. Das ist, was ich am Anfang sagte. Ich rede halt gerne, ich rede halt viel und ich lasse anderen keinen Raum.
Ja, deswegen moderiere ich dich jetzt auch ab. So, Thomas, schweig still. Vielen Dank, dass du da warst. Oh nee, meine Nerven. So, es reicht jetzt. Wo ihr den Podcast findet auf Instagram, haben wir gesagt, meldet euch mit Feedback, mit Fragen oder wenn ihr Lust habt, als Gast oder Gästin hier in diesen Podcast zu kommen. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis hierhin. Danke dir, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.